Gab es da in diesen Reisen und auf diesen Reisen in Hamburg gab es ja auch mal einen großen Gig, auch mal Kontakt zu Banksy? Hast du den auch auf deinen Reisen da irgendwo getroffen? Gab es da Berührungspunkte?
Berührungspunkte, ja, getroffen habe ich ihn nie. Also ich hatte zwei Ausstellungen mit ihm, das war tatsächlich in Hamburg, in den alten Posthallen. Da war ich aber gerade in Brasilien mit den Zwillingen, mit Eugenius unterwegs. Und das zweite war 2011 in Los Angeles, Art in the Streets. Da hatte ich auch eine Ausstellung mit ihm und der kam tatsächlich mit seiner Crew an dem Tag an, an dem ich abgeflogen bin, aber zwei Stunden später.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute mit einer speziellen Ausgabe, ein Interview. Ich freue mich sehr drauf. Es ist wirklich eine große Freude für mich. Ich darf einen Künstler ankündigen, einen Graffiti-Artist, der ganz bekannt ist. Ich freue mich ganz sehr auf Matthias Köhler. Viele werden sich jetzt fragen, wer ist Matthias Köhler? Aber wenn ich sage, ich unterhalte mich jetzt mit Lumit, der weltweit bekannt ist, dann wissen alle, wer Matthias Köhler ist. Ich grüße dich, Lumit.
Hallo. Hallo, Micha.
Ich freue mich sehr. Du kommst aus der Graffiti-Street-Art-Szene. Du bist der Mann in Deutschland. Du bist bekannt weltweit. Und du kannst uns zur Entstehung von Graffiti, die Anfänge, wie es sich heute gestaltet, wie es sich früher in den 80ern gestaltet hat, wie es sich in Deutschland entwickelt hat, aber auch weltweit, bist du der Fachmann. Du kannst uns alles darüber erzählen.
Ja, ich meine, es ist ja auch natürlich erzählen eine Sache, sehen natürlich was anderes. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen so zurückdenke, war natürlich die Zeit, wo ich angefangen habe, eine sehr graue Zeit, was die Stadt angeht. Also da gab es gerade mal Werbungen. Was ganz gut war in Hamburg, eine Stadt wird bunt, hat das mal ein bisschen gezeigt mit ein paar Fotos, wie die Stadt davor aussah, bevor Graffiti losging. Also das ist wirklich, auch wenn man alte Filme sieht, also man muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, wenn dann Filme auf alt gemacht sind und dann in den 50er Jahren spielen und die einfach die Texte nicht aus dem Hintergrund rausbekommen. Ja? Und das war alles noch nicht da. Also als ich angefangen habe oder beziehungsweise so, das war so 82, 83, dass ich überhaupt davon mitbekommen habe, was in New York passiert ist. Also da hatte ich das große Glück, dass die ältere Schwester von einem Schulkameraden von mir Austauschschülerin in New York war und wir so ein bisschen, ich bin auf dem Land eher groß geworden, also 100 Kilometer westlich von München, also nicht in der Großstadt, habe aber damals schon so ein bisschen mitbekommen, was Rap-Music ist. Also es gab das Wort Hip-Hop eigentlich nur als Anfang von Rapper's Delight, also das heißt, da war kein Begriff Hip-Hop, sondern es gab Rap-Musik, es gab Scratching, es gab Breakdance, B-Boying, aber das kam erst später, das Wort B-Boying, also es war damals wirklich als Breakdance bekannt, und eben Graffiti. Und diese Dinge, die ich vom Hörensagen nur bekam oder mitbekam oder halt von einer, zwei Platten, die wir irgendwie natürlich doch aus Amerika mitbekommen haben, wo aber nicht auf dem Cover irgendwelche Graffitis waren. Das waren also wirklich nur die ganzen Rapper drauf. Das heißt, man konnte sich das Ganze noch nicht so richtig vorstellen, als dann die ersten Videos kamen. Also ich habe lustigerweise, ich glaube, so die ersten New Yorker fahrenden Züge in einer Jugendsendung des ORF, des österreichischen Fernsehens, gab es immer Samstagnachmittag so eine Jugendsendung, die hieß Okay, und die hatten damals schon die ersten Berichte über eben diese Geschichten, die in der Bronx plötzlich losgehen, dass es da Streetpartys gab, dass die U-Bahn alle angemalt waren, dass die halt wahnsinnig tolle akrobatische Tänze machen, gab es so die ersten Berichte. Dann gab es natürlich auch in der Musik schon, natürlich Rapper's Delight habe ich gerade genannt, aber eben zum Beispiel Rock City Crew, die natürlich mit Hey You einen riesengroßen Welthit hatten und natürlich auch mit Doze einen Sprüher, der natürlich auf dem Cover gezeigt hat, wie Graffiti aussah. Das waren so die ersten Marken, von denen man gesehen hat, okay, man wusste, da gehen viele Jugendliche mit Sprühdosen raus, und das war für mich damals auch, ich war 14, 15, und da sucht man natürlich irgendwas, wo man seine Grenzen testen kann, und ich hatte immer schon gemalt, Comics und alles Mögliche. Es war schon also meine Welt, das Malen und das Kritzeln. Und das Ganze eben natürlich mal im öffentlichen Raum oder den öffentlichen Raum zu erobern, hatte schon seinen Reiz. Ich meine, ich bin da nicht in eine Großstadt, sondern das war in Buchloe. Da hatte ich so einen hässlichen Wasserturm, den ich zuerst angemalt habe. Aber in den nächsten Wochen ging das dann weiter über Haupteingang vom Freibad bis zum größten Supermarkt, die Bahnhofsunterführung. Also ich habe ungefähr so eigentlich jeden neuralgischen Punkt in dieser Kleinstadt mit einem Piece bedacht. Und das waren aber auch Bilder, wo ich sage, naja, das waren irgendwelche Sachen, die ich von Buttons, die damals natürlich unheimlich populär waren und halt da aufkamen mit so kleinen Grafiken, wahrscheinlich da erstmal abgeguckt habe. Also man hatte noch keine Ahnung von Style. Also wir reden ja so von noch dem Jahr 83. Und was natürlich der große Gamechanger war, war natürlich dann im ZDF das kleine Fernsehspiel. Also ich kann mich erinnern, das muss irgendwie Oktober, November 83 gewesen sein, als ich dann im Spätprogramm den Film Wildstyle gesehen habe. Und der war natürlich sofort, das ist es, so sieht's aus, das ist New York. Und ab da war ich dann verfallen. Also das heißt, da muss es dann schon irgendwie noch bunter, noch toller gewesen sein. Und dann war das auch die Zeit, in der ich nach München umgezogen bin. Und da war schon etwas zu spüren. Also da gab es schon die ersten Sprüher an sich. Es gab zum Beispiel den Ray X, der hatte damals schon Character gemacht und nicht an irgendwelchen Stellen, sondern teilweise Stellen, wo er sich abgeseilt hat. Also meistens auf Rooftops, also schon sehr explizit die Stellen gesucht, wo er seine kleinen Comicfiguren hingemacht hat. Dann gab es einen Kollegen, der sich Butler nannte, der hatte eigentlich nur Schwarz-Weiß-Charakter, also ohne Grundierung, aber schöne Skizzen. Also es gab schon die ersten Sprüher in München, die so eine eigene, also die das Medium Graffiti, aber jetzt noch nicht unbedingt großlastig mit Styles verbunden hat. Also das war diese eigentliche Graffiti-Geschichte war noch nicht sehr zu sehen. Und da war dann sozusagen mein Ding, wo ich dann ein bisschen reingekommen bin und halt angefangen habe, so ein bisschen die ersten Styles zu machen und auch, ja, das war dann 84, dann glaube ich, habe ich mein erstes Lumit-Bild gesprüht, damals noch illegal an einer U-Bahn-Linie und an der gab es extrem schöne große Betonwände. Das heißt also, dann hatte ich irgendwie schon gemerkt, so alleine werde ich wahrscheinlich nicht so große Bilder machen, ich muss noch andere Leute rekrutieren und da hatte ich natürlich schon damals jetzt die ersten Verbindungen zu den Breakdancern zum Beispiel, also die waren ja bei den Partys dann leicht zu finden, es gab die ersten Hip-Hop-Partys in München, dann gab es das California und das ein Club, der so ein bisschen schon Hip-Hop gespielt hat, wo auch die ersten Breakdancer waren, wo das Ganze sozusagen auch schon dann von Jugendmagazinen wie Bravo gehypt worden ist. Und da hat man dann schon vielleicht den einen oder anderen Sprüher, das war noch nicht so das Ding, was fassbar war. Also Rapper, Tänzer schon ja, aber bei Sprühern war das natürlich immer so eine Sache. Man hat natürlich schon gewusst, man begeht ja Sachbeschädigung und sollte das vielleicht nicht allzu groß an die Glocke hängen. Und das hat natürlich dann ein bisschen gedauert und ich hatte eigentlich immer so ein bisschen gedacht, so ich müsste erstmal sozusagen meine eigenen Leute mal gucken und bei den Breakdancern bin ich dann fündig geworden und dann habe ich halt einen jungen Mann, den Tunjaja, der dann Blash gemalt hat, dazu gebracht, auch mit der Dose mit mir umzugehen. Da konnten wir größere Bilder malen.
Okay, das waren die Anfänge, wie du richtig reingekommen bist. Jetzt hat deine Mutter ja auch eine zentrale Figur da gespielt. Die hat dich ja am Anfang auch, glaube ich, dabei sogar unterstützt. Die hat das ja auch gefördert, ne?
Ja, die ersten Sprühdosen kamen von ihr. Also ich war so eine, also sie hat für ein Frauenmagazin alles, was das selber machen angeht, also ob das jetzt Stricken, Nähen, aber auch Heimwerken ist, hatte sie natürlich immer viel Material, unter anderem auch Sprühdosen. Die standen bei uns in der Küche. Also da gab es normale Lacke, es gab aber auch sehr viele bunte Haarspray-Lacke, weil sie so Faschingsproduktionen auch gemacht hat, wo das einfach viel verwendet worden ist. Und da gab es nicht wenige davon. Und die habe ich mir natürlich gleich mal unter den Nagel gerissen und auch meine Mutter gefragt, ja, ich gehe jetzt raus, mal illegal Bilder. Und das fand sie ganz toll, dass man irgendwie so eine neue Sache mal probiert. Und siehe da, bei Buchloe war es so, dass es natürlich 3 Tage später tatsächlich in der Buchloer Zeitung war. Also es wurde sozusagen schon irgendwie anerkannt, dass irgendjemand ist, der diesen hässlichen Wasserturm versucht, schöner zu machen. Und das hat halt nicht aufgehört. Also es war nicht nur bei einem Ding, es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, nachts zu malen und eben auf die Sprühdosen meiner Mutter zurückzugreifen. Wobei ich denke mal so ab dem zweiten, dritten Bild hatte ich dann schon die Möglichkeit, wir hatten auch im Ort einen Baumarkt, der schon die ersten Dosen hatte, die man richtig gut verwenden konnte. Also da hatte ich schon ziemlich schnell den Zugang zu guten Materialien hier.
Ja, und heutzutage ist, glaube ich, sogar eine oder eine Sprühdosenmarke, eine Farbmarke nach dir benannt, ne?
Ja, es gibt Farben. Also ich habe mit Molotow Premium, mit Jürgen Feuerstein zusammengearbeitet. Die hatten dann, also ich habe am Anfang den Kontakt zu Welten. Also Peter Quasny gehabt, schon in den 90er Jahren. Also das war mal, es gab in München mal eine Messe für Farbhersteller. Da habe ich mich natürlich sofort akkreditiert, bin da rein, sofort zu dem Stand hin und dann festgestellt, dass die wussten, dass es da schon Graffiti gibt. Und die kannten auch meinen Namen. Und dann hatte ich kaum eine Woche später schon mein erstes Treffen mit Peter Quasny persönlich. Also das war ganz sehr lustig, weil die natürlich erkannt hatten, dass ich jemand war, der ihre Produkte ganz anders beurteilen konnte als ein Autolackierer. Also der wirklich eine neue Art hatte, mit den Dosen umzugehen. Und das war für mich natürlich auch sehr erhellend zu sehen, wie die Dinger hergestellt werden. Also das heißt, wir hatten dann, ich denke mal, die ersten Kontakte waren eigentlich immer so, dass die ersten Sprüher schon versucht haben, bei den Firmen, die, es ist zum Beispiel so bei der Sprühdosenproduktion, dass jede 20. Sprühdose aus dem Sortiment oder aus der Produktion herausgenommen wird und getestet wird. Also da wird einmal gesprüht, funktioniert das und die kann nicht mehr verkauft werden. Das heißt, mit der Zeit sammeln sich natürlich extrem viele Dosen an. Das haben wir natürlich schon früh rausbekommen und immer schon bei den Firmen angefragt, ob wir diese Dosen, die ja eigentlich Sondermüll sind, weil sie ja chemisch natürlich nicht so ohne weiteres zu entsorgen sind, das sind Druckbehälter und sonstiges, ob wir die auch billiger bekommen konnten. Und da waren so die ersten Verbindungen schon zu den Farbherstellern, aber so richtig mit dem Hersteller selber war das eigentlich erst über diese Messe mit Peter Quasny. Und da habe ich halt immer den Kontakt gehalten und dann irgendwann mal haben die mir erzählt, dass es jetzt jemand gibt, der sozusagen diese Graffiti-Sektion übernehmen wird und sehr gute Farben schon gemischt hat. Und die habe ich dann getestet, fand die fantastisch. Und dann war es halt auch noch an der Sache, dass man den Farbton, also nicht die Farbe selber, sondern die Farbtöne bestimmen musste. Und da hatte ich natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt weit vorgreife, dass ich schon viel gereist war. Das heißt also, ich habe schon mitbekommen, was wollen die Amerikaner, was wollen die Italiener, was wollen die Dänen, was wollen die Australier. Da war ich überall schon und habe so ungefähr festgestellt, was, welche Farben sehr populär sind. Und da konnte ich natürlich bei diesem ersten Molotow Premium ein bisschen glänzen, weil das war sogar noch etwas größer, weil ich habe zu der Zeit Scene, Sess und PJ aus New York bei mir zu Gast gehabt. Und PJ ist ein leidenschaftlicher Dosensammler, der auch aus den 70er Jahren diese ganzen alten Dosen, von denen sie noch in diesen wunderbaren Büchern wie Getting Up oder sonst was berichten, die Originale hat. Und ich war ja früh in New York, ich hatte ja schon mit den Leuten Kontakt und das hatte ich auch immer wieder dieses, ach ja, hatten wir damals diese Farbe und jene Farbe. Und dann dachte ich mir, Jungs, Zeit des Meckerns ist vorbei, ihr kommt jetzt mal mit mir, ich packe euch in mein Auto, wir fahren in den Schwarzwald und dann bestimmt ihr mal, welche Farben euch denn so wichtig waren in den 70er Jahren und die werden als neue Edition super gute Qualität rauskommen. Ja, und so war das auch. Ich habe die alle eingepackt. Wir sind runter nach La gefahren und haben dann aus sehr vielen Farbkarten so die ersten 200 ein paar zerquetschte Farben für Molotow Premium bestimmt.
Und so spannend. Wo du sagtest, weltweit, du bist ja dann irgendwann in den 80ern auch in die Welt hinausgegangen und gilt's ja, und zu der Zeit galtest du ja auch als Schaltzentrale für alle anderen. Es gab ja noch nicht diese Digitalisierung, dieses Internet. Genau. Und du warst irgendwie so eine Schaltzentrale, alles lief über dich, weltweite Vernetzung. Mal hat man bei dir gewohnt, mal hast du woanders gewohnt. Kannst du uns das nochmal beschreiben? Wie war das damals?
Also es fing an mit den ersten Kontakten natürlich nach Dortmund und nach Mainz. Also das waren so die ersten Kontakte, die wir sozusagen außerhalb Münchens hatten. Und da war es natürlich klar, ich muss da auch mal hin. Oder die Jungs konnten dann bei mir wohnen oder sonst was. Und ich habe dann irgendwie Starthilfe geleistet, weil mich das natürlich interessiert hat, was passiert in den anderen Städten. Dann ging das erstmal über, mein erster großer Trip war nach Dortmund. Von Dortmund wurden wir eingepackt, gleich nach Amsterdam gebracht. Da habe ich dann auch gleich Schuh, Delta, was weiß ich noch, kennengelernt. Also das war damals, hingen die alle noch so ein bisschen am Bondelpark rum. Das war ja auch alles am Anfang. Und man hatte am Waterloo-Plein da einen großen Farbhändler, der diese ganzen neuartigen Sparfarbtöne, so Acrylfarben, die sie eigentlich für Dekorationsmöglichkeiten hergestellt haben, der hatte alle Farbtöne da. Also das hatte ich auch noch nicht gesehen. Wir hatten bis dato in München eigentlich immer nur mit Ultracolor gemalt. Das ist so eine Farbe von Duplicolor gewesen, die jetzt nicht sehr breit sprühte, so um die 50, 60 Farben schon hatte. Also sie war nicht schlecht, aber sagen wir mal so von dem, dass man irgendwie großflächig mit dem malen konnte, war es nicht gut. Und da waren diese Sparfarben einiges besser, weil die wirklich ein ganz anderes Druckverhältnis hatten. Ja, aber von Amsterdam hatte ich natürlich dann schon so die, also wir hatten ja damals auch schon diesen Aha-Effekt, dass die natürlich mitbekommen haben, dass wir in München ja schon Züge gemacht haben. Also wir haben ja sehr früh angefangen, 85 Züge zu machen. mit dem Geltendorf-Zug. Und das war natürlich dann irgendwann bei denen auch so der Fall, im Ausland vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Also das heißt, wir hatten da schon ziemlich früh so eine Art Tourismus von Leuten, die halt auch dann in München Züge gemacht haben. Und natürlich war meine Couch da meistens irgendwie so der erste Anlaufpunkt. Also ich war tatsächlich so das Hotel für bestimmt bis in die 90er Jahre der Mensch, wo die meisten Leute wahrscheinlich übernachtet haben. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Ich war natürlich auch viel unterwegs. Ich habe die Leute natürlich auch kennengelernt. Ob es jetzt in Dortmund war, aus Chins Shark waren und Leute in Paris wie Darko und Gorky. Also da hatten wir dann über die dann zum Beispiel auch den Kontakt zu Henry Chalfant, der ja dieses Buch Spraken hat, nach seinem Buch Subway rausgebracht hat und auch in Paris war. Und eben Darko hatte mit ihm schon die Adressen ausgetauscht und ich hatte dann eben die Möglichkeit, das war 87, sind wir im Juli, Chins, Darko und ich eben nach New York geflogen und haben da natürlich komplett blauäugig, sind wir erstmal komplett erstmal falsch ausgestiegen. Also kam Flughafen an, das geheiligte Land, waren sind wunderbar. Dachten irgendwie, Grand Street gibt es wahrscheinlich nur eine. Und wir sind natürlich mitten in Brooklyn ausgestiegen, wobei wir eigentlich hätten nach Manhattan müssen, um Henry Chalfant zu treffen. Was uns aber nicht gestört hat, weil natürlich alles voller Graffiti war im Brooklyn. Plus es hat kein Mensch mehr Englisch gesprochen. Es war eine komplette Hispanic Area. Das war Bushwick in den 80er Jahren, verdammt gefährliche Gegend. Aber wir waren so glücklich beseelt und haben nur gelacht und freuten uns da zu sein, dass sie uns für irre gehalten haben. Also zwei irgendwie so 19-jährige Typen mit ihren Taschen bei 30 Grad im Schatten und bei jedem Tag und Throw-Up sich total gefreut haben, den zu sehen. Also das muss irgendwie ziemlich schräg ausgesehen haben, bis wir halt irgendwann mal an der Telefonzelle vorbei sind und nicht die Hausnummer gefunden haben, die wir eigentlich hätten finden sollen und dann festgestellt haben, okay, wir müssen nach Manhattan rein. Und dann hatten wir halt über Henry Chalfant die Möglichkeit, auch eben alte Sprüher kennenzulernen, weil der immer wusste, was sie gerade gemacht haben, wie ihre Telefonnummern waren und wir haben dann einfach angerufen und haben uns natürlich erstmal Sefer war der Erste, den wir, glaube ich, getroffen haben. Der hatte auch nicht weit weg gewohnt. Der hatte damals schon sozusagen gedacht, Graffiti hört jetzt langsam auf. Die U-Bahnen fahren immer weniger, die Bemalten. Also wir hatten natürlich noch die Zeit der bemalten U-Bahn, aber nicht mehr der großen Linien. Also da war gerade noch die Five Line. Also ich denke mal, alles, was so auf der Fünfer war, war noch ziemlich voll. Dream in East haben wir fast 2 Wochen lang nur fotografiert, alles, was noch an Zügen gefahren ist. Und natürlich da auch Writer getroffen, aber es war so richtig, wo du merkst, also es war früher mal mehr. Und dann haben wir natürlich uns auch an die großen Namen rangewagt. Also letztendlich, wir wussten auch, wo Scene arbeitete. Also Henry Chalfant meinte halt, er hatte da so einen Plattenladen am Westchester Square, eine U-Bahn-Haltestelle, wo er dann immer am Mittwoch und Donnerstag T-Shirts airbrushed. Und da haben wir uns natürlich sofort auf die Socken gemacht, an diesen Zeiten auch da zu sein, wenn er T-Shirts airbrushen. Das war dann total abartig, weil wir dachten, da wird ein riesengroßer Menschenauflauf sein. War aber nicht. Er war so allein in seinem Laden, der Plattentyp noch vorne dran und dann waren wir zu dritt einfach wie die Salzsäulen da gestanden, weil da plötzlich Mr. Seeden seine Wildstyle-T-Shirts gemacht hat und wir konnten uns da kaum berühren und hatten aber alle unsere Blackbooks mit Fotos unterm Arm und dann irgendwann mal meint er so, ja, ob er uns helfen kann und wir so, ja, wir sind Writer aus Deutschland. Das war immer total platt, dass es überhaupt Writer in Deutschland gab. Und dann sind die Blackbooks aufgegangen und dann war er noch viel platter, als er dann Holcars gesehen hat und alles Mögliche, weil er dachte natürlich auch, irgendwie Graffiti ist vorbei. Und dann kam er plötzlich so ganz erfrischend mit einem riesengroßen Blumenstrauß. So, nee, also bei uns läuft der Laden erst richtig an. Ja, also das war jetzt noch gar nichts vorbei. Und das fand er natürlich schon sehr beeindruckend. Also wir haben dann gleich sogar 2 Wände mit ihm gemacht. Das war fantastisch. Also das war wirklich so, wo ich mir dachte, wow, da kommst du, triffst du deine absoluten Götter und merkst so, okay, er hatte unheimlich viel Züge noch. Also der auf der Six Line sind sehr viele Scene-Throw-Ups und so Two-Tone-Pieces noch gelaufen, auch mit Zoom. Also aktiv war der Mann noch total. Also er hat nicht so seine T-Shirts noch gemacht. Ja. Und das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen, was er da so gemacht hat. Aber damals war er schon sehr auf diesen Trip, erstmal tätowieren zu lernen. Also das hatte ich damals schon gemerkt, weil ich hatte immer wieder Kontakt, ich hatte den Kontakt gehalten. Und wie du schon sagst, so eine Art Switchboard. Also es gab ja noch kein Internet, ja. Aber man hat ja tatsächlich die Leute getroffen und ich hatte halt mein Telefonbüchlein und da war halt alles drin. Und das heißt, das hat natürlich auch der ganzen Welt geholfen, wenn ich dann irgendwie natürlich wusste, jetzt fahren die Jungs nach New York oder ich bin ja dann auch 1991 als erster Europäer nach Australien für ein halbes Jahr gegangen. Also das heißt, da war ich ja in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Gold Coast, also überall da, wo es natürlich, bis auf Perth, da gab es natürlich auch schon gute Sprühe, aber da habe ich mir natürlich hauptsächlich Melbourne gegeben, weil da gab es natürlich auch noch sehr viele Zugmalereien, was ich genial fand. Also das war, hatte sehr viel Ähnlichkeiten mit München, obwohl es halt ganz anders aussah und natürlich mit Layups, die bei uns natürlich im Voralpenland und bei denen im Regenwald enden, aber ähnliche Sache, ähnliche Situation, nur dass sie mehr Giftspinnen hatten. Also das fand ich natürlich auch eine Sache, muss man sich erst dran gewöhnen bei solchen Sachen, aber das war natürlich auch eine Sache, wo ich da auch immer sehr viel gesammelt habe und natürlich für alle Folgenden, die dann jeweils nach Australien oder sonst wo hingegangen ist, natürlich immer die ganzen Adressen parat hatten. Wenn der irgendwo hingegangen ist, wusste ich genau, wer da wo ist, hatte auch für diese ganzen, also Fansigns, die sich damals entwickelt haben. Es gab ja schon dann in den 90er Jahren die ersten Fansigns. In Europa waren das vielleicht das Fat Cap von CMP, dann On the Run kam ja dann raus, dann das in Schweden das Abmagazin. Also es gab wirklich schon so die ersten Leute, die schon versucht haben, weltweit mal einen Überblick zu schaffen, was ist. Aber wenn man so guckt, diese Fansigns, natürlich waren die erstmal sehr lokal. Also das heißt, im Fat Cap hat man nur Dänemark gesehen, im On the Run fast nur Deutschland. Also das war halt wirklich so eine Sache, da hat sich noch nicht so viel internationalisiert gehabt. Das kam erst. Also es war zum Beispiel auch zu bemerken, dass in den Städten natürlich bestimmte Stilmerkmale überall da waren. Und natürlich man sagen konnte, okay, du kommst aus Kopenhagen, du kommst aus Amsterdam, du kommst aus Paris, weil es ist alles unterschiedlich aussah. Das hat sich natürlich jetzt in unserer heutigen Zeit komplett zerblasen. Also natürlich hat jeder weiß, wie der malt und der malt und der malt. Aber damals, dass es noch keine Medien gab, hatte eigentlich diesen wunderbaren Effekt, dass jede Stadt seinen eigenen Stil hatte. Ja? Also das waren unverkennbare Sachen. Und das hat sich natürlich durch das Reisen vermischt. Natürlich kann mir vorstellen, natürlich durch unsere erste Skandinavien-Reise, da bin ich mit Zepster und mit Jins da mal ein bisschen rumgetourt. Da hatte Bates einen großen Einfluss plötzlich. Also dass dann bestimmte Bombings im Heidelberger, Mainzer Raum, ATE so ein bisschen Bates-artiger dann wurden, das war schon klar. Also das war ja das Wichtige an dem Reisen, dass man natürlich diese Einflüsse auch sofort umgemünzt hat. Das war sozusagen inspiriert dadurch. War ja nicht kopiert, sondern inspiriert. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Aber man hat schon gemerkt, irgendwo geht es da ein bisschen stromlinienförmiger. Oder halt natürlich Amsterdam hat einen sehr großen Einfluss. Also das war die Crimetime Kings damals mit Bendo, mit Shu, mit Delta, das war ein riesengroßer Einfluss. Da haben sich sehr viele Münchner auch daran orientiert, sehr viele Berliner auch erstmal die ersten Zeiten, weil das der erste europäische Stil war, wo man erkannt hatte, das war nicht unbedingt Amerika. Und so lief das dann weiter.
Gab es da in diesen Reisen und auf diesen Reisen in Hamburg gab es ja auch mal einen großen Gig, auch mal Kontakt zu Banksy? Hast du den auch auf deinen Reisen da irgendwo getroffen? Gab es da Berührungspunkte?
Berührungspunkte, ja, getroffen habe ich ihn nie. Also ich hatte zwei Ausstellungen mit ihm, das war tatsächlich in Hamburg, in den alten Posthallen, da war ich aber gerade in Brasilien mit den Zwillingen, mit Eugenius unterwegs und das zweite war 2011 in Los Angeles, Art on the Streets, da hatte ich auch eine Ausstellung mit ihm und der kam tatsächlich mit seiner Crew an dem Tag an, an dem ich abgeflogen bin, aber zwei Stunden später. Das heißt, ich hab ihn immer verpasst, aber ich finde seine Arbeiten großartig, also nichtsdestotrotz, vielleicht klingt es mir noch eines Tages, aber es ist jetzt nicht so auf meiner, das muss ich unbedingt machen, sondern weil ich bin ja selber irgendwie so eine Geschichtsnudel oder so ein Dinosaurier geworden, der so ein bisschen natürlich auch viele andere Leute, also weiß ich, ob ich Keith Haring noch kennengelernt, ich bin noch eine Skizze von dem. Also ich hatte wirklich von den Jungs damals, also in ob das Australien, danach bin ich ja nach Los Angeles, hab Hex, Slick, also alles, was wirklich so damals an den Top-Namen war, mit denen habe ich da schon gemalt, so in den 80er, 90er. Also das war schon so mein Ziel, dass ich da möglichst viel verbinde und auch München immer so ein bisschen so als, kommt mal her, man kann hier alles Mögliche machen und das auch wunderbar funktioniert hat. Also solange ich sozusagen Host noch keine Familie hatte und halt diese ganzen Möglichkeiten hatte, die Leute bei mir auf der Couch unterzubringen.
Jetzt muss man bei Banksy auch nochmal Black Lara erwähnen. Stencil-Künstler für alle Hörer jetzt. Und du bist, glaube ich, auch einer, der diese Stencil-Kunst nicht komplett ablehnt, oder? Wie stehst du zu Black Lara?
Habe ich nie gemacht. Ich habe Black Lara fotografiert. Ich habe 87 bei meinen ersten Paris-Reisen oder 86 schon die Sachen, die er Leal gemacht hat, fotografiert. Also das war für mich hat es nichts damit zu tun, aus welcher Richtung sie kam, sondern dass sie ihre Malerei in der Straße platziert haben. Also ich habe natürlich komme ich aus dem Writing, ja, aber das ist ja nicht das Einzige, was in der Straße ist. Das hatte ich auch niemals irgendwie, weil ich das ja schon früh gesehen habe. Ich habe die Pochoir sehr früh in Paris wahrgenommen und auch wirklich ihre Ästhetik und wusste sofort, gut, das ist jetzt nicht der Hip-Hop und so weiter, aber die können es verdammt gut. Also deshalb war das für mich nicht so eine Sache, wo ich sage, okay, die zeichnen es nicht selber, die kopieren so. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Dinge an der Straße tatsächlich gemacht haben. Ja? Also das ist immer so eine Sache, ja, man kann jeder, aber mach's mal selber. Das ist für mich jemand, der ja auch selber macht, immer das ist der Goldstandard. Also wenn du es rausbringst und natürlich können die anderen pausenlos unken, weil sie jahrelang drüber geredet haben, aber wenn sie es machen, selber schuld.
Ja, ich möchte mal zu einem Punkt kommen, der mir bei den Recherchen aufgefallen ist. Du hast eine Affinität zu Kirchen auch, Barockmalerei. Was hat Graffiti mit Barockmalerei zu tun? Ist Barockmalerei oder Graffiti Barockmalerei 5.0? Kann man es so ausdrücken?
5.0, sind wir mal schon bei 2.0, was mit 3 und 4.0? Ja, so viel sollte man nicht springen. Nein, es geht darum, ich bin natürlich ein bisschen mit Barockkunst groß geworden, weil ich Ministrant war bei uns in Buchloe, in der Himmelfahrtskirche. Und das ist ein Ding, da haben keine großen Namen in der Kirche mitgemacht. Also das heißt, ich habe halt natürlich als Ministrant erfahren, so, naja, da gab es mal einen 30-jährigen Krieg und danach hatten sie einfach keinen Bock mehr, sich zu erschießen. Und wenn dann irgendwie ein Bauernsohn zu viel geboren war, dann wurde der nicht Soldat, sondern nach Italien geschickt, um zu lernen, wie man Kirchen baut und anmalt. Ja? Und dann kamen die Jungs zurück und haben gewusst, okay, wir hatten 30 Jahre Krieg, das mit dem Tod kommt schnell. Ich bringe euch das allen bei, was die mir in Italien erzählt haben. Und so war es so ein bisschen dieses, einer kommt, each one teach one, wenn ich mir so ein bisschen die Rocksteady Crew, was ich ja vorhin schon gesagt hätte, und das Motto von denen anhöre, das war damals im Barock genauso. Und ich habe das natürlich irgendwie mitbekommen, irgendwie, weil ich habe bei meinem Job gehabt, so Kerzchen halten und eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang konnte ich mir die Deckenmalereien angucken und die waren nicht weit weg von Marvel. Ich kann dann ganz ehrlich sagen, also wie die Wolken und wie Maria da rauskommt, das sind Superhelden gewesen. Also ich habe jetzt nicht diesen religiösen, naja, diese religiösen Gefühle in mir gehabt, sondern rein von der Grafik her fand ich das einfach geil, wie die mit Architektur umgegangen sind. Und das war halt immer etwas, was ich halt immer so ein bisschen natürlich auch als Münchner, der ich dann 83 geworden bin, mitbekommen habe, hier in München gibt es sehr viele Museen. Es gibt sehr viele Kunst, die auch wirklich handwerklich verdammt gut gemacht ist. Also ob das ein Dürer-Porträt ist, das hängt ja hier auch in der alten Pinakothek. Also man findet hier also diese Bilder von Weltruf zuhauf. Also das Ding ist, man muss sich ja nur mal angucken und dann auch mal ein bisschen gucken, wie eben Kirchen, ich meine, ich komme eben aus dem Schwäbischen und da gibt es eben diese eben Barockkirchen, diese vielen in Bayern, die halt fantastische Deckengemälde haben. Also ich kann mich erinnern, selbst wenn wir jetzt mal von Geltendorf-Zug ausgehen, die nächste Station von Geltendorf wäre Türkenfeld und die haben zum Beispiel auch so eine kleine Kirche, hätte man nicht irgendwo groß gedacht, aber da haben sie dann original die Hunnen, also die Hunnenschlacht um 900 mit dem heiligen Ulrich da gemalt. Und es ist ein riesengroßes Schlachtgemälde mitten in der Kirche mit Hunderten von Pferden und so weiter. Unglaublich gut gemachtes Zeug. Also das ist das, was ich halt immer so ein bisschen so im Hintergrund hatte. Es gab schon mal die Jungs, die öffentliche Plätze, weil Kirchen waren damals ja öffentliche Plätze. Jeder musste in der Kirche am Sonntag irgendwelche lateinischen Messen hören, die kein Mensch verstanden hat. Also damals war Kirche ja noch ein bisschen anders. Aber was sie verstanden haben, waren die Bilder. Und das ist das, was ich halt immer sage. So, ja klar, das war damals schon auch so eine Art Graffiti. Die mussten halt eine Stunde lang Latein hören, haben nichts verstanden, aber haben halt genau auf diese Bilder geguckt. Und die haben sie halt wirklich gut gemalt. Das, da hatte ich damals schon immer so ein bisschen das Gefühl, na klar, eine kleine Parallele gibt es dann auch schon zu uns. Ja? Aber wir sind halt nicht mehr religiös, wir haben jetzt nicht mehr diese Inbrunst für Gott und die Schönheit Gottes irgendwas zu malen, sondern halt einfach nur Bomben, möglichst viele Namen hinterlassen oder lustige Ideen auszublasen.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.